Ihr Lieben, ich habe heute eine Predigt mit 8 Punkten. Wow. Aber es hört sich vielleicht länger an, als es ist. Ich möchte einsteigen mit 2 Reden, ganz kurz erklärt. 2 Reden auf 2 Kontinenten, aber ein Prinzip steckt dahinter. Ich fange mal an mit dem 12. Juni 1987. Manche können sich noch daran erinnern, weil sie so alt sind wie ich oder nur ein bisschen drunter. Da steht ein amerikanischer Präsident vor dem Brandenburger Tor, das war damals alles noch zu. Er steht in Berlin vor einer Mauer, die seit damals 26 Jahren eine Stadt, ein Land, ja einen ganzen Kontinent durchschneidet. Ronald Reagan hieß er damals. Und er spricht 7 Worte, die um die Welt gehen. Können wir es mal kurz einblenden? Das gibt es natürlich auf YouTube. Spannung.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Herr Gorbachev, reißen Sie diese Mauer nieder. Wow, war prophetisch. Denn 2 Jahre später ist ja die Mauer wirklich gefallen. Historiker diskutieren bis heute, wie viel dieser Satz denn nun konkret bewirkt hat oder ob das einfach nur ein Symbol war, dass der da stand und das gesagt hat. Aber unbestritten ist, das ist einer von diesen Sätzen, die man sich eigentlich noch heute, wenn man so alt ist wie ich oder ein bisschen jünger, die man sich bis heute merkt. Ein Wort, das eine Zukunft benannte, die damals noch völlig im Nebel war. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich mal Rentner bin, dann kann ich mal die Mauer von der anderen Seite angucken. Und ich bin noch kein Rentner und ich habe die schon ganz lange von der anderen Seite gesehen und noch vieles andere dazu. Wow. 7 Jahre nach dieser Rede gab es eine andere, oder man kann sagen mehrere andere Reden. Im Frühjahr 1994, ich erinnere mich an diese Zeit auch noch sehr, obwohl das von der Geografie her sehr weit weg war. Da saßen in einem kleinen Studio in Kigali in der Hauptstadt Ruandas Männer vor Mikrofonen. Ihr Sender hieß, übersetzt, Freies Radio und Fernsehen der 1000 Hügel. Poetischer Name für Ruanda, die 1000 Hügel. Tagelang rufen sie ihre Landsleute dazu auf, die hohen Bäume zu fällen. Gemeint sind aber nicht Bäume, sondern Menschen. Menschen der Volksgruppe der Tutsi. Und die bezeichnen sie in ihren Sendungen als Kakerlaken. Was geht nicht nur einmal so, sondern Wochen, Monate lang. Und dann kommt das dunkelste Kapitel in dieser Geschichte. Innerhalb von etwa 100 Tagen werden schätzungsweise 800.000 Menschen ermordet. Nachbarn schlachten ihre Nachbarn ab. Und die Welt sieht scheinbar tatenlos zu. Jahre später verurteilt dann das internationale UN-Ruanda-Tribunal 3 Verantwortliche dieses Senders zu langen Haftstrafen. Nicht in erster Linie, weil sie selber gemordet hätten, sondern weil ihre Worte zum Mord aufgerufen haben. Worte als Waffe. Juristisch anerkannt und verurteilt. Nochmal 2 Sendungen. Es gibt von diesem Radio, damals gibt es auch Aufzeichnungen, das erspare ich uns aber. 2 Kontinente und 7 Jahre Abstand und eine gemeinsame Erkenntnis, die uns heute Morgen beschäftigen soll. Worte sind niemals neutral. Das sind niemals nur einfach Worte, heiße Luft. Ein Satz kann eine Mauer zum Symbol des Aufbruchs machen. Ein Satz kann eine Nachbarschaft in ein Schlachtfeld verwandeln. Und die Bibel wusste das, lange bevor es Radiosender, Mikrofone oder Fernsehkameras gab. Vor fast 3000 Jahren schrieb König Salomo einen Satz, der so knapp wie erschütternd ist. Und der ist heute Morgen so unser Hauptpredigttext. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Oder die Hoffnung für alle, die sagt es so, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gern reden hört, muss mit den Folgen leben. Ich gestehe ja, das Predigtthema habe ich mir nicht selbst ausgesucht, denn als ich jetzt am Mittwoch mit meiner Frau die Tagesleser der YouVersion-App las, da ploppte genau dieser Vers vor uns auf. Das ist ja an sich nichts Ungewöhnliches, wer das mal so macht. Ne? YouVersion gibt es Vers des Tages und dann kann man da lesen und das ist wunderschön. Wir haben das in den 14 Tagen Urlaub genossen, das miteinander machen zu können. Und wenn wir beide zur Arbeit müssen, dann geht das so nicht mehr gemeinsam. Dann macht es wieder jeder für sich. Aber diese Zeiten haben wir genossen. Denn wir wissen, die Worte der Heiligen Schrift, sie trösten, sie bauen auf, sie eröffnen prophetische Horizonte und sie ermahnen. Und genau das war es, wie mir der Herr am Mittwochmorgen freundlich und klar durch sein Wort begegnet ist. Denn kaum 2 Minuten vorher hatten wir uns unterhalten über einen Besuch bei einer kleinen Geburtstagsfeier und ich, einer alten Gewohnheit folgend, habe eine spitze Bemerkung über jemanden gemacht, die, sagen wir mal vorsichtig, auch als verletzend hätte aufgenommen werden können. Ich war ja der Meinung, das war nur so eine listige kleine Bemerkung. Und dann Mittwoch, Vers des Tages. Pech gehabt. Oder Glück, wie man es nimmt. Denn es hat mich ja zum Nachdenken gebracht. Und hat mir das Predigtthema gebracht. Denn am besten predige ich ja für mich selber. Also tut mir leid, dass ihr das jetzt miterleben müsst, aber ich predige gerade für mich. Jedenfalls der Schreiber des Hebräerbriefes, der erkannte auch schon, Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Martin Luther, der hat das auf den Punkt gebracht. Ich liebe das immer wieder. In der evangelistischen Übersetzung, da drückt man es so aus, dann das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freiliegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Und ich denke dann so drüber nach, wie kam ich dazu, diesen Satz zu sagen, da bei der Geburtstagsfeier? Ja, klar. Das war nicht einfach nur so, sondern steckte was dahinter. Erspare ich euch jetzt, das alles zu erzählen. Ich weiß aber, bei wem ich mich entschuldigen muss. Und ich sehe, mein Lieblingsthema ist wieder einmal, Worte haben Macht. Meine Worte haben Macht, deine Worte haben Macht. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Ich sage es nochmal von Sprüche 18, 21. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Da steht ja nicht, Tod und Leben stehen manchmal in der Zunge Gewalt. Da steht auch nicht, Tod und Leben stehen in bestimmten besonders wichtigen Reden von Königen, Präsidenten oder Medienvertretern. Nein, grundsätzlich, uneingeschränkt. In der Zunge, also in dem gesprochenen Wort, in jedem gesprochenen Wort liegt also Macht über Tod und Leben. Im hebräischen Urtext steht wörtlich, dass Tod und Leben in der Hand der Zunge leben. Die Zunge hat eine Hand, bildlich gesprochen, aber eine Hand, wissen wir, kann zupacken, sie kann geben, sie kann nehmen, sie kann aufbauen und zerstören. Beides. Und wenn die Bibel die beiden äußersten Enden Tod und Leben nennt, dann meint sie damit oft auch alles, was dazwischen liegt. Da ist Verletzung und Heilung, Entmutigung und Ermutigung, Lähmung und Aufbruch. Es ist, als würde man sagen, von A bis Z und man meint das ganze Alphabet, alle Spielarten. Was ich hier wieder einmal gemerkt habe, das alte Buch der Sprüche ist keine Sammlung frommer Kalendersprüche für die Wand über dem Küchentisch, obwohl man das natürlich als Kalender kaufen kann. Es ist über weite Strecken einfach schonungslos, ehrlich und praktische Lebensweisheiten für unseren Alltag, für den Arbeitsplatz, für den Familientisch, für die Werkstatt, das Nachbarschaftsgespräch. Denn kaum ein Thema kommt in den Sprüchen so oft vor wie die Zunge, der Mund, das Reden. Über 100 Mal ist davon die Rede. Ich nehme mal nur ein paar Sachen raus, kurz muss man auch gar nicht anschlagen. Einfach nur so Sprüche 6, 17, da geht es um die falsche Zunge unter den Dingen, die Gott ein Greuel sind. Oder Sprüche 17, 4, der Falsche gehorcht schädlichen Zungen. Oder Sprüche 21, 6, Schätze gesammelt mit Lügenzunge sind wie flüchtiger Wind. Zur Zeit, dass ich ein paar positive Sachen nenne, auch das haben die Sprüche. Sprüche 10, 20, die Zunge des Gerechten ist köstliches Silber. Oder Sprüche 12, Vers 18, die Zunge der Weisen bringt Heilung. Oder Sprüche 21, 23, wer Mund und Zunge bewahrt, bewahrt sein Leben vor Not. Aha. Und was ich besonders mag natürlich, Sprüche 31, 26, freundliche Lehre ist auf der Zunge der tüchtigen Frau. Ja, schön, ne? Ja. Das dürfen auch die Männer jetzt klatschen. Ja. Und mittendrin dieser eine Vers, der eigentlich ja alles zusammenfasst, was das Buch über die Sprache lehrt. Worte haben Konsequenzen. Manchmal erst irgendwann, vielleicht in 10, 20 Jahren, aber zuverlässig auf jeden Fall. So zuverlässig wie eine Ernte, da Aussaat folgt. Und der zweite Teil macht es ja noch persönlicher. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wer gerne und viel redet, oft ohne nachzudenken, worüber und wie, von dem sagt die Bibel, der wird genau das ernten, was er gesät hat. Wir essen die Früchte unserer eigenen Worte. Manchmal noch am gleichen Abend am Esstisch, manchmal bei der nächsten Grillparty bei Freunden. Manchmal ernten wir erst in 20 Jahren, wenn ein erwachsenes Kind uns erzählt, welchen einen Satz es nie vergessen hat. Im Positiven wie im Negativen. Und wenn Worte tatsächlich diese Kraft haben, von der die Bibel spricht, dann verändert das hoffentlich den Blick auf unsere ganz eigenen, ganz alltäglichen Sprachgebräuche. Auf das, was wir eben beim Frühstück, auf Arbeit, auf dem Schulhof, in der Gemeinde und über uns selbst sagen. Ich komme schon zum dritten Punkt, Worte, die Tod brachten. Bleiben wir noch einen kleinen Moment bei Ruanda. Dieses Beispiel ist ja so unbequem, aber so präzise. Es zeigt, wie Sprache tötet, lange bevor eine Waffe abgefeuert wird. Die Sprecher von diesem Radio, die haben ihre Landsleute nicht mit einer einzigen Rede zum Mord bewegt, sondern sie haben monatelang in kleinen Dosen Menschen entmenschlicht, so Stück für Stück. Erst mit Spitznamen, dann mit Verdächtigungen, mit Übertreibungen, sogar mit Humor, die dann so die Grenze zur Grausamkeit verwischt haben. Und als es dann soweit war, mussten viele Täter nur noch tun, wozu eigentlich ihre Ohren längst bereit waren. Das ist die eigentliche Warnung dieses Beispiels. Der Mord beginnt ja nicht beim Aufruf zum Mord. Er beginnt bei der Sprache, die einen Menschen klein macht, ihn runtermacht, verunglimpft, ihn wortwörtlich mundtot macht. Und die wir, je nachdem, was wir konsumieren, in uns aufnehmen. Einmal, mehrmals, täglich, stündlich. Und dieses Muster, das ist ja nicht nur auf Ruanda beschränkt. Wer sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, der weiß ja, nationalsozialistische Propaganda war so ein Beispiel dafür. Bevor die Menschen deportiert wurden, wurden sie in der Sprache zu Untermenschen gemacht. Die Vernichtung begann in Zeitungsspalten, in Radioansprachen, lange bevor Lager gebaut wurden und die Leute dorthin verschleppt wurden. Und das ist eine Warnung an jeden von uns. Eine Sprache, die Menschen abwertet, egal zu welcher Partei oder Bevölkerungsgruppe sie gehören, ist niemals nur Meinung oder nur Humor. Der Stilmittel der freien Meinungsäußerung auf Social Media, ich denke, vieles davon bereitet einfach den Boden vor für etwas, wo dann was Schlimmes passieren kann. Du kannst ja gerade heute beobachten, wie schnell hat Sprache in den letzten Jahren Menschen entmenschlicht. Geh mal in manche Chats rein. Wenn da erstmal was in Fahrt gekommen ist, es geht gar nicht mehr um Argumente, sondern es geht nur noch darum, andere Menschen schlecht zu machen. Selbst wenn man sie gar nicht kennt, aber sie werden mundtot. tot gemacht und manchmal endet es dann im echten Mord. Das Schlimme ist, niemand von uns muss eine reale Waffe in die Hand nehmen. Und jeder von uns kann sich vielleicht darauf zurückziehen und sagen, machen doch alle so. Ich habe mal als Student gerne diesen Satz gehört und auch gebraucht. Wissen ist Macht. Nichts wissen macht nichts. Inzwischen weiß ich, wie gefährlich dieser Satz ist. Klingt erstmal humorvoll, das war in Bezug auf Prüfungsvorbereitung gemeint. Wenn man dann auch als nächstes noch gesagt hat, 4 ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist 2. Na, das sind so diese Scherze, die man macht. Aber das sind ja auch Worte. In dem Fall waren es nur Worte, die gesagt haben, hey, alles halb so wild. Du musst das nicht alles wissen, du musst nicht alles lernen. Hauptsache, du kommst irgendwie durch. Aber wenn wir weitergehen und in unsere Tagespolitik gucken und das, was jetzt als nächstes oder schon seit Wochen in die Briefkästen flattert, was dort geschrieben steht von verschiedensten Parteien und vielleicht mal guckt, was in Bundestag oder Landtag für Reden gehalten werden, von welchen Menschen. Okay, vielleicht sollten wir uns an der Stelle noch ein bisschen informieren, bevor wir irgendwo unser Kreuz setzen. Natürlich können wir uns zurücklehnen und sagen, wir waren weder 1994 da bei diesem Radio dabei, noch damals, als Goebbels da seine Reden gehalten hat. Ich stehe ja nicht an so einem Mikrofon. Oh, ich stehe am Mikrofon. Aber vielleicht liegt genau daran die Herausforderung. Wir stehen vielleicht nicht vor einem öffentlichen Mikrofon oder Kamera, aber wir stehen täglich direkt Menschen gegenüber. Im Büroflur vielleicht, wenn über die Kollegin gesprochen wird, die gerade nicht da ist oder gerade mal wieder nicht da ist oder schon länger nicht da ist. Vielleicht in der WhatsApp-Gruppe, wo man es nicht mal sagen muss, es reicht, wenn man es schreibt. Oder am Telefon mit den Eltern. Oder im eigenen Kopf, wenn wir über uns selber nachdenken, nachdem wir all das konsumiert haben, was uns runtermacht. Vielleicht fällt dir ein, was der Vater, die Mutter oder ein älteres Geschwisterkind vor 10, 15, 20 Jahren gesagt haben, was immer noch hängen bleibt. Aus dir wird nie was. Du bist genau wie deine Mutter. Sei doch nicht so empfindlich. Das sind Sätze, die verschwinden nicht. Die setzen sich fest und werden zu einer stillen Prophezeiung, die viele von uns ihr Leben lang zu erfüllen scheinen. Nicht, weil sie wahr wären, sondern weil sie oft genug gesagt wurden. Oder weil sie einmal so gesagt wurden, dass sie bis heute sitzen. Ich komme zum vierten Punkt. Ein Wort aus der Wüste. Und ich merke nämlich, in der Bibel ist das schon ganz lange so bekannt. Eines der prominentesten Beispiele dafür, wie ernst Gott gesprochene Worte nimmt. Da war das Volk Israel an der Grenze des verheißenen Landes und sie schickten 12 Kundschafter aus und 10 von 12 kommen zurück und reden das Volk mit ihren Worten in Angst und Verzweiflung. 4. Mose 14, das Land frisst seine Bewohner, wir sind wie Heuschrecken gegen Riesen, wir werden alle sterben, sagen sie. Das ganze Volk weint die Nacht hindurch und ruft, wären wir doch in Ägypten gestorben oder noch hier in der Wüste. Und dann etwas später sagt Gott, in einem der nüchternsten, gleichzeitig erschütterndsten Sätze der ganzen Bibel. Okay, Mose, sprich zu ihnen, sag, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Das Volk hatte gesagt, wir werden alle sterben. Und Gott sagt, gut, dann wird diese Generation nicht in das Land hineinkommen, sondern in der Wüste sterben. Das heißt nicht, Gott hat launisch das Volk gestraft, sondern Gott hat einfach die Worte seines Volkes ernst genommen. Und diese Worte kamen aus einem unglaubenden Herzen. Frage immer an uns, wie viel Glauben habe ich, bevor ich etwas aussprechen will? Gott hat auch damals schon Worte beim Wort genommen, Und was ein Mensch immer wieder ausspricht, formt scheinbar tatsächlich den Weg, den er geht. Aber kommen wir zum fünften Punkt. Worte, die Leben bringen. Die Zunge hat, wie Salomo sagt, zwei Seiten, wie zwei Hände. Die eine kann töten, die andere kann Leben schenken. Ich habe dafür als Lehrer ein Beispiel aus der Wissenschaft, das mich persönlich immer wieder erstaunt. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts führten die Psychologen Robert Rosenthal und Leonore Jakobsen ein Experiment an einer amerikanischen Grundschule durch. Sie testeten alle Schülerinnen und Schüler und teilten den Lehrkräften anschließend mit, welches Kind laut Testergebnis von einem außergewöhnlichen intellektuellen Entwicklungsschub gestanden hat. In Wahrheit waren diese Kinder rein zufällig ausgewählt worden, der Test hatte damit gar nichts zu tun. Am Ende des Schuljahres zeigten aber genau diese zufällig ausgewählten Kinder tatsächlich signifikant größere Fortschritte als ihre Mitschüler. Nicht, weil sie klüger waren, sondern weil ihre Lehrerinnen und Lehrer, ohne es bewusst zu merken, anders mit ihnen redeten. Ermutigender, geduldiger, erwartungsvoller. Die Erwartung in Worte und Tonfall gekleidet wurde zur Wirklichkeit. Man nennt das bis heute den Pygmalion-Effekt. Ich nenne es den Sprüche 18:21-Effekt. Ein zweites, sehr lokal gefärbtes Beispiel. Am 18. April 1521 steht ein Mönch namens Martin Luther vor Kaiser und Reichsständen in Worms und weigert sich, seine Schriften zu widerrufen. Historisch zuverlässig überliefert sind ja seine Schlussworte: Weil nun mein Gewissen in Gottes Wort gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen zu handeln weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Wir kennen wahrscheinlich besser die spätere, berühmtere Zuspitzung: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Historiker sagen, ja, das ist wenig später entstandene Verdichtung, aber sie trifft ja den Kern dessen, was Martin Luther gemeint hat und was da geschehen ist an diesem Tag. Ein einziger Satz, öffentlich gesprochen, aus einer festen inneren Überzeugung heraus, er wird zu einem Wendepunkt der Kirchengeschichte, dessen Folge wir 500 Jahre später immer noch spüren und irgendwo ja auch Ursache dafür ist, dass es hier Jesusgemeinde gibt. Und ein drittes Beispiel, mitten aus der Bibel, sehr nah am Familientisch, der alte Isaak. Er segnet seinen Sohn Jakob. In dem Glauben, es sei Esau. Da kommt kurz darauf der wirkliche Esau herein und bittet flehentlich um denselben Segen, den der Vater gerade dem Jakob gegeben hat. Und Isaak muss sagen, tut mir leid, der Segen ist schon gesprochen. Er ist vergeben. Er ist weg. Die Bibel beschreibt, wie Esau darauf rumtobt und schreit und weint und seinen Vater anfleht, ob er nicht wenigstens irgendeinen Segen für ihn übrig hat. Der Segen ist dann recht mickrig. Das klingt für uns moderne Menschen natürlich befremdlich, aber ein gesprochener Segen, Wort Gottes, ist an der Stelle nicht widerrufbar. Und genau darin liegt die alttestamentliche die Botschaft für uns. Die Überzeugung, die auch Salomo teilt, er sagt, ein gesprochenes Wort ist keine heiße Luft, es ist eine Kraft. Wenn sie freigelassen ist, dann wirkt sie. Das waren jetzt drei sehr unterschiedliche Beispiele. Klassenzimmer, Reichstag, ein Zelt mitten in der Wüste. Aber es ist ja ein gemeinsamer Nenner. Ein Wort zur rechten Zeit mit Überzeugung gesprochen, kann eine Wirklichkeit hervorrufen, die es vorher noch nicht gab. Ich komme zum sechsten, der Spiegeleffekt. Was rede ich eigentlich? Wenn ich an dieser Stelle kurz inhalte, nicht um nochmal Ruanda und Reagan und sowas alles aufzusagen, sondern über mich selber nachdenke und dann an Salomo und seine Sprüche, dann ist ja jeder einzelne Satz wie ein kleiner Spiegel. Zum Beispiel Sprüche 12:18. Wer unbedacht redet, verletzt wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Oder Sprüche 15. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Oder Sprüche 25. ein Wort geredet zu seiner Zeit ist wie goldene Äpfel in silbernen Schalen. Oder Sprüche 15. Das Herz des Gerechten überlegt, ehe es antwortet. Und ich denke an den Jakobusbrief. Der wurde ja geschrieben von jemandem, der offensichtlich selbst mit seiner Zunge gerungen hat. Denn da vergleicht die Zunge mit einem kleinen Feuer, das aber einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Ein winziges Ruder, das ein riesiges Schiff lenkt, klein und unscheinbar und trotzdem richtungsweisend. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich mal in mich gehe, ohne Ausflüchte, was sage ich eigentlich gelegentlich oder regelmäßig, laut oder leise, über meinen Partner, wenn er nicht dabei ist? Was sage ich über meine Kinder? Ihnen ins Gesicht oder hinter ihrem Rücken? Über meine Familie, meine Arbeit, die Gemeinde? Wenn mal wieder irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, ist mein Reden aufbauend oder einreißend? Ist es herzlich oder ironisch, sarkastisch? Und was sagst du über deine eigene Zukunft? Das wird eh nichts. Oder solche Sätze wie, Unkraut vergeht nicht, so bin ich eben. Und was sagst du, wenn niemand außer dir selbst zuhört über dich, über deinen eigenen Kopf? Wenn du morgens in den Spiegel schaust oder abends nicht einschlafen kannst, genau da, in diesen dahergesagten alltäglichen Sätzen, manchmal sind es Sprichwörter, da liegt für uns eigentlich die Frontlinie zwischen Tod und Leben. Nicht am Rednerpult, nicht irgendwo vor einer Kamera, sondern am Frühstückstisch, im Meeting, im nächtlichen schlaflosen Selbstgespräch oder vielleicht im Hotel an der Schlacht im kalten Buffet. Siebtens, Gottes Wort, ein gelingendes Leben mit ihm. Warum hat unsere Sprache überhaupt eine solche Kraft? Es liegt ja nicht an uns, sondern wir haben diese Kraft geerbt sozusagen. Und zwar von Gott, dessen Wort buchstäblich Wirklichkeit schafft. Was sagt er auf der ersten Seite der Bibel? Und Gott sprach, 1. Mose 1, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. 10-mal steht in diesem Kapitel, und Gott sprach. Gott erschafft eine ganze Welt. Aber nicht, indem er schuftet und kämpft, sondern einfach, indem er spricht. Sein Wort und die Wirklichkeit fallen zusammen. Was er sagt, geschieht. Der Hebräerbrief bringt es später so auf den Punkt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus dem Unsichtbaren geworden ist. Hebräer 11, Vers 3. Und der Psalmbeter, der fasst das so zusammen. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Denn wo er spricht, so geschieht's. Wo er gebietet, da steht's da. Und der Prophet Jesaja lässt Gott selbst über sein eigenes Wort sagen, es fällt wie Regen und Schnee vom Himmel und kehrt nicht leer zurück, sondern tränkt die Erde, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird's gelingen, wozu ich es sende. Das war Jesaja 55. Das ist eine der ermutigsten Zusagen der ganzen Bibel. Gottes Wort ist niemals wirkungslos. Es kehrt nie mit leeren Händen zurück. Es gelingt. Und dann wird es ja noch persönlicher, noch näher an uns heran. Wenn Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und er meint damit Jesus, den Sohn Gottes. Und wir wissen, Jesus ist Gottes gesprochenes Wort, lebendig gewordenes Wort. Nicht irgendein Buchstabe auf Papier, irgendeine Regel, an die wir uns halten, sondern eine Person, die unter uns gelebt hat und durch den Heiligen Geist immer noch unter uns lebt, wenn wir es zulassen. Was hat Jesus getan vor dem Grab mit dem toten Freund Lazarus? Er hat einfach was gesagt. Nicht mehr, nicht weniger als nur Lazarus komm heraus. Und der gerade noch Tote kam heraus und hat gelebt. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Und in keinem Mund ist das wörtlicher als bei Jesus. Ich erinnere an den römischen Hauptmann von Kapernaum. Der hat das erkannt, ohne einen einzigen Vers der Bibel zu kennen. Er hat nämlich gesagt, als Jesus ihm anbietet, ich komme zu dir und dann kann dein kranker Diener gesund werden. Da sagt der Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Und er glaubt das, was ich auch immer wieder glauben möchte und was wir alle heute glauben dürfen. Es reicht ein Wort von Jesus. Es muss nicht ergänzt werden, wir müssen es nicht irgendwie nochmal besonders beweisen. Es genügt, dass er es gesagt hat. So, jetzt komme ich auf die Zielgerade dieser Predigt über allen historischen Beispielen. Wenn wir zu diesem Gott gehören, wenn wir, wie es im 1. Mose 1 heißt, wenn wir als sein Ebenbild geschaffen sind und wenn er uns seinen Atem eingehaucht hat, dann tragen unsere Worte einen echten Abglanz seiner Schöpferkraft. Und natürlich sehen wir ja, diese Worte können zum Aufbauen oder zum Niederreißen gebraucht werden. Natürlich, wir schaffen nichts aus dem Nichts, wie Gott das gemacht hat. Aber unsere Worte können Wirklichkeit schaffen. Im Positiven wie im Negativen. In der Partnerschaft, in der Familie, bei den Kindern, bei deinen Freundschaften, in deiner Gemeinde, ja sogar in deinem eigenen Herzen. Aber du musst nicht hilflos deinen eigenen negativen Worten oder den Worten anderer über dich ausgeliefert sein, denn du kennst doch den, dessen Wort über deinem Leben stärker ist als jedes destruktive Wort. Mag es menschlicher oder gar teuflischer Herkunft entspringen. Das ist der Gott, den uns die Bibel offenbart hat. Der Gott, der dich in Jesus erlöst hat und dir neues Leben gibt. Der Gott, der dich in seinem Heiligen Geist beschützt vor dem todbringenden Wort irgendwelcher anderen Menschen oder teuflischer Angriffe. Und der dir und mir sagt, mit den Worten von Paulus, Epheser 6, Vers 17, setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf, und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Und das ist in diesem Sinne keine Überforderung, sondern das ist eine Vergewisserung. Wenn du zu Gott gehörst, dessen Wort nie leer zurückkehrt, dann darfst du lernen, so zu reden, dass Leben daraus wächst. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil Gottes Geist genau das in dir und mir wirken will. Achter Punkt, Anwendung und Schluss. 4 Schritte für die kommende Woche. Was folgt daraus für die kommende Woche? Oder erstmal nur für Montag, fangen wir klein an. Erstens, also wie gesagt, ich predige vor allen Dingen für mich. Innehalten, bevor ich rede. Nicht jeder Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, muss gleich laut werden. Sprüche 15, 28, das Herz des Gerechten überlegt, ehe es antwortet. Das ist eine bewusste Entscheidung, manchmal etwas mühsam, diese Übung. Aber ich weiß auch, es ist keine Persönlichkeitseigenschaft, die unabänderlich wäre, sondern es ist mein Trainingsfeld. Der Apostel Paulus fasst das für den Alltag der Gemeinde so zusammen. Kein schlechtes, wertloses Wort soll aus unserem Mund kommen, sondern nur, was aufbaut und den Zuhörenden gut tut. Epheser 4, 29 sinngemäß. Das ist ein einfacher, aber wirksamer Filter, bevor ich rede. Baut das, was ich gleich sagen will, wirklich auf? Zweitens, bewusst Worte des Lebens säen. Such dir in dieser Woche eine Person, dein Partner, Kind, Kollegin, Nachbar, und sprich ihr ganz bewusst einen Satz zu, der aufbaut, der Zukunft benennt, der Gutes sieht, was noch niemand ausgesprochen hat. Wer weiß, welcher Pygmalion-Effekt daraus erwächst. Und wenn du magst, kannst du das sogar als kleines Experiment für die kommende Woche verstehen, einen Tag lang bewusst auf jede zynische, abwertende oder ironische Bemerkung verzichten, über andere ebenso wie über dich. Und stattdessen aktiv nach einem Wort suchen, das aufbaut. Und kommende Woche sprich mit jemandem darüber, vielleicht hinten am Café, wie das so geklappt hat oder welche Herausforderungen du dabei entdeckt hast. Lass uns einander berichten, wie viel uns im Alltag auffällt, wenn wir bewusst darauf achten. Drittens, und das ist vielleicht der schwerste Schritt, wo nötig, Worte zurücknehmen. Und wenn dir heute Morgen ein Satz eingefallen ist, den du vor Jahren gesagt hast und der bis heute nachwirkt, vielleicht bei einem Kind, deinem Partner, einem Freund, dann ist es, glaube ich, solange wir leben, nicht so spät hinzugehen und zu sagen, es war falsch, es tut mir leid. Auch das ist dann ein Wort mit Wacht und ein neues Wort, was ein altes entmachten kann. Viertens, dein eigenes Selbstgespräch neu ausrichten. Was du dir selbst über dich sagst, wenn niemand zuhört oder auch nur denkst, das prägt dich mindestens so stark wie das, was andere über dich sagen. Beginne dich selbst mit den Worten anzureden, mit denen Gott dich anredet. Nicht aus Selbstüberschätzung, sondern aus Dankbarkeit darüber, wer du in Christus tatsächlich bist. Und für dich, wenn du selbst unter Worten leidest, die andere über dich gesprochen haben, Worte, die bis heute nachhallen. Vielleicht gilt da die wichtigste Zusage der heutigen Predigt. Über deinem Leben steht nicht das letzte Wort eurer Erziehungsberechtigten, deines Lehrers oder deines vielleicht früheren Partners. Über deinem Leben steht das Wort dessen, der spricht und es geschieht. Der im Namen Gottes, Jesus Christus, gekommen ist und gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind. Du bist eine neue Schöpfung. Und sein Wort über dich kehrt nicht leer zurück zu ihm. Es gelingt, wozu er es gesandt hat. Vielleicht hast du irgendwo gespürt und gemerkt, das ist sein Wort, was zu deinem Herzen spricht, was vielleicht Dinge in Erinnerung gerufen hat, gute oder auch schlechte. Aber vor allen Dingen, dass Gott Gutes in dich hineinspricht, dass er eine gute Zukunft für dich hat. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben Raum geben möchtest, dann ist jetzt die Möglichkeit, das im Herzen und mit deiner Zunge zu bekennen, so wie die Bibel es selber auch sagt. Römer 10, Vers 8. Was sagt die Schrift? Das Wort ist nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden werden. Ich habe ein Schlussgebet, wo ich denke, wer das jetzt möchte, auf dem Herzen hat, der darf das einfach mit mir sprechen. Und Gott steht zu seinem Wort. Ein Gebet. Herr, ich glaube in meinem Herzen, dass du der Herr über Leben und Tod bist. Ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hast, damit ich Leben habe und Frieden. Das Alte hinter mir lassen kann und du mir ewiges, erfüllendes Leben schenkst. Danke, dass du in mein Herz gekommen bist und mich mit deinem Heiligen Geist immer mehr ausfüllst. Amen.